Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir sind in der Stiko mit allen Aufgaben zur Covid-Impfung wirklich ausgelastet und am Rande der Möglichkeiten, was die Ressourcen hergeben. Wir würden gerne oft schneller sein, aber das liegt daran, dass wir nicht genügend Ressourcen an der Geschäftsstelle im Robert-Koch-Institut haben, um das wirklich in dem Maße leisten zu können.
Das hat Martin Terhardt, Kinderarzt und Mitglied der Ständigen Impfkommission STIKO, vor ein paar Tagen hier im Deutschlandfunk gesagt. Das Thema Corona-Impfungen für Kinder und das Tempo der STIKO sorgen gerade wieder für Diskussionen. Wir ordnen den aktuellen Stand dazu gleich ein. Außerdem geht es heute darum, wie Diabetes Typ 1 mithilfe von transplantierten Stammzellen behandelt werden soll. Und wir klopfen den Koalitionsvertrag der Ampelparteien daraufhin ab, was er zum Thema Artenschutz enthält. Mein Name ist Lennart Pyritz. Herzlich willkommen. Corona-Impfungen für Kinder sind ein emotionales Thema. Da ist die Sorge vor einer Infektion und möglichen Long-Covid-Beschwerden und der Wunsch, wieder unbeschwert am Alltag teilnehmen zu können. Aber auf der anderen Seite auch die Frage, wie sich individuelle Nutzen und Risiken einer Impfung zueinander verhalten. Markus Söder hat gerade die Diskussion um eine Corona-Impfpflicht ab 12 angestoßen. Auf der anderen Seite hat der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens gesagt, er würde ein eigenes 7-jähriges Kind noch nicht impfen lassen. Über die Daten und Meinungslage zur Corona-Impfung für Kinder unter und über 12 spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, fangen wir mal mit den Corona-Impfungen für die 5- bis 11-Jährigen an. Für diese Gruppe ist der Impfstoff ja auch schon zugelassen. Warum ist Thomas Mertens von der STIKO da noch so zurückhaltend?
Ja, am 25. November hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA die Zulassung für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff auf Kinder im Alter zwischen 5 bis 12 erweitert, und zwar mit einer auf ein Drittel reduzierten Dosis. Die STIKO, die hat einen anderen Blickwinkel, die guckt auf die Perspektive des einzelnen Kindes. 5- bis 12-Jährige erkranken nur selten schwer an Covid. Es gibt zwar positiv getestete Kinder auch auf Intensivstationen, aber die sind meistens aus anderen Gründen dort aufgenommen worden und erst beim Eingangstest hat man dann die Corona-Infektion bemerkt, so ein Vertreter der DIVI. Wie hoch das Risiko von Long-Covid bei Kindern ist, nach wie vor unklar. Trotzdem, der Nutzen der Impfung bei Kindern ist einfach nicht so eindeutig. Auf der anderen Seite weiß man noch wenig über mögliche seltene Nebenwirkungen. Die Zulassungsstudien mit rund 2000 Kindern sind dafür einfach zu klein. Und im Podcast der FAZ hat Thomas Mertens deshalb gesagt, es gäbe keine Daten zu Langzeitschäden. Das war unglücklich formuliert. Dafür gab es viel Kritik, etwa von den Kindern und Jugendärzten. Denn dass nach Monaten Nebenwirkungen auftreten, ist bei Impfstoffen noch nicht vorgekommen. Es kann aber sein, dass ganz seltene Nebenwirkungen aus den ersten 2 Wochen nach der Impfung erst später als solche erkannt werden. Deshalb wartet die STIKO ja auf mehr Daten aus den USA und Israel, wo schon rund 3 Millionen Kinder geimpft wurden.
Wann ist denn nun mit einer STIKO-Empfehlung für diese 5- bis 11-jährigen Gruppe zu rechnen?
Wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen. Es wird höchstwahrscheinlich eine Empfehlung geben, Kinder von 5 bis 12 nur zu impfen, wenn sie Vorerkrankungen, also ein besonderes hohes Risiko durch Corona haben. Diese Empfehlung wird auch rechtzeitig kommen, weil vorher die Kinderdosierung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs noch gar nicht in Deutschland verfügbar sein wird. Bereits jetzt impfen Kinderärzte diese besonders gefährdeten PatientInnen, indem sie einfach nur ein Drittel der Menge des erwachsenen Impfstoffs in der Spritze aufziehen. Aber bei so kleinen Mengen ist es dann schwierig, korrekt zu dosieren.
Eine STIKO-Empfehlung, die liegt ja schon für Kinder über 12 vor. Jetzt hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gerade die Diskussion um eine Impfpflicht ab 12 angestoßen. Was steckt dahinter?
Ja, Söder will den Schulbetrieb und auch Freizeitaktivitäten sicherer machen, aber das individuelle Corona-Risiko der Jugendlichen, das ist einfach sehr gering. Und was die gesellschaftliche Perspektive betrifft, die Inzidenz ist in dieser Altersgruppe zwar besonders hoch, aber das hängt auch mit den häufigen Tests in der Schule zusammen. Und wenn man sich Studien anguckt, dann ist es oft so, dass in Schule und Familie eher die Erwachsenen ihre Kinder infizieren als andersherum. Entsprechend wäre der Effekt der Impfpflicht in dieser Altersgruppe geringer, als Söder vielleicht vermutet. Noch ein weiterer Aspekt: Von den derzeit knapp 4.800 Intensivpatienten sind gerade mal 27 unter 18 Jahre alt. Für die Belastung der Intensivstationen spielen Minderjährige also keine Rolle. Von daher kann die Begründung der Impfpflicht bei Erwachsenen nicht einfach auf Jugendliche übertragen werden.
Aber nicht nur Söder, auch andere Politiker haben ja schon kritisiert, die STIKO würde zu langsam arbeiten. Was ist da dran?
Ja, erstmal, kein Arzt muss auf die Empfehlung der STIKO warten. Wenn die Zulassung vorliegt, kann geimpft werden. Und ja, es stimmt, die USA oder die Israelis haben schneller mit dem Impfen begonnen, aber auch dort hat man keine neuen Zulassungs- oder Empfehlungsstrukturen geschaffen. Und wenn man nach Großbritannien guckt, dann ist das dortige Gremium, das Joint Committee of Vaccination and Immunization, eher langsamer und noch zurückhaltender als die STIKO. Und wenn jetzt gesagt wird, die STIKO hätte zum Beispiel von vornherein Boostern für alle empfehlen sollen, dann muss man sagen, im Oktober, da gab es diese Impfkapazität nicht und in dieser Situation hat die STIKO den Booster für die reservieren wollen, die ihn am dringendsten brauchen, die über 70-Jährigen.
Thomas Mertens und andere STIKO-Mitglieder halten ja dagegen, sie bräuchten mehr Unterstützung. Sollten die Ressourcen da aufgestockt werden?
Ja, die aktuell 18 Mitglieder der STIKO, die arbeiten ehrenamtlich und werden dabei unterstützt durch drei wissenschaftliche Mitarbeiter der Geschäftsstelle beim Robert-Koch-Institut. Die machen zum Beispiel systematische Literaturrecherchen, damit die STIKO dann bei ihren Sitzungen eine solide Datenbasis hat. Das ganze Verfahren war natürlich nicht für eine Pandemie ausgelegt. Verschiedene STIKO-Mitglieder wünschen sich jetzt, dass diese Geschäftsstelle aufgestockt wird. Von diesen Wünschen hat Jens Spahn angeblich noch nichts gehört, aber das wäre sicher sinnvoll. Aber auch damit werden die Entscheidungen nicht beliebig beschleunigt. Wenn es jetzt um die 5- bis 12-Jährigen geht, da wartet die STIKO aus gutem Grund auf die Daten aus den USA und aus Israel und die brauchen einfach Zeit. Es geht im Grunde um die Abwägung von Sicherheit und Schnelligkeit. Deutschland hat sich mit der STIKO für Sicherheit entschieden.
Die Studienlage zur Corona-Impfung bei Kindern und die Debatte um die STIKO, Information und Einschätzung waren das von Volkhard Wildermuth. Die New York Times spricht in ihrer Überschrift von einer Heilung für Diabetes Typ 1. Setzt aber sicherheitshalber noch ein Fragezeichen dahinter. Denn das gilt erstmal nur für einen einzigen Menschen. Brian Shelton bekam insulinproduzierende Zellen gespritzt und konnte 3 Monate später auf zusätzliches Insulin verzichten. Diabetes Typ 1 ist die angeborene Form der sogenannten Zuckerkrankheit, bei der das eigene Immunsystem die insulinbildenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört. Bei Brian Shelton übernahmen die transplantierten Zellen diesen Job und produzierten im Körper Insulin. Das ist erstmal ein spektakulärer Einzelfall, aber zusätzlich sind gerade 2 Fachartikel zum selben Thema erschienen, in den Fachmagazinen Cell Stem Cell und Cell Reports. Michael Lange beobachtet die Entwicklung dieser Stammzellentherapie seit 15 Jahren und ordnet die neuen Erkenntnisse ein.
It is definitely a milestone.
Von einem Meilenstein spricht Ilko de Koning, Diabetes-Experte vom Medical Center der Universität Leiden in den Niederlanden. In einer Phase 1 und Phase 2 Studie erhielten 26 Patientinnen und Patienten insulinproduzierende Zellen, gezüchtet im Labor.
They are derived from an human embryonic stem cell line.
Aus menschlichen embryonalen Stammzellen. Die Forschung hatte bereits vor 20 Jahren begonnen bei der Firma NovoCell in San Diego. 2006 entstanden dort aus embryonalen Stammzellen des Menschen Schritt für Schritt insulinproduzierende Zellen. Es dauerte mehr als 10 Jahre, bis die ersten klinischen Experimente begannen. Heute heißt die Firma Viacide und arbeitet mit mehreren Kliniken zusammen in den USA, Kanada und Europa. Um die Zellen zu schützen und um deren Aktivität besser zu überprüfen, entwickelte die Firma eine Art Verpackung, erklärt Ilko de Koning.
It's very small.
Die Verpackung ist sehr klein, nur einige Zentimeter lang und breit und sehr flach wie eine Tasche. So lässt sie sich in einer kleinen Operation einfach unter die Haut pflanzen. Und in dieser kleinen Umhüllung leben Millionen Zellen.
Die Tasche ist an den Blutkreislauf angeschlossen. Sie besteht aus einer künstlichen Membran und ist durchlässig für verschiedene Substanzen. Nach einem Jahr schauten die Ärzte nach, ob die Zellen aktiv waren und ob sie ihren Job erledigten. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Die Zellen reagierten auf eine zuckerhaltige Flüssigmahlzeit mit erhöhter Insulinproduktion.
Insgesamt ist das ein ganz bedeutender Schritt. Tatsächlich einer der ersten Berichte, der ein funktionelles Überleben von aus Stammzellen generierten Inseln über ein Jahr beschreibt.
Barbara Ludwig vom Universitätsklinikum Karl Gustav Carus in Dresden forscht selbst mit insulinproduzierenden Stammzellen. Sie sieht in den neuen Ergebnissen einen wichtigen Fortschritt.
Und auch wenn der klinische Effekt dieser Transplantation für den individuellen Patienten noch nicht sehr ausgeprägt war, so zeigt es auf jeden Fall das hohe Potenzial dieser Forschungsrichtung.
Die behandelten Patientinnen und Patienten brauchen 20% weniger Insulin. Und ihr Zuckerspiegel blieb etwas länger im Zielbereich als ohne transplantierte Zellen. Weniger Insulin und eine kontrollierte Zuckerkonzentration im Blut bedeuten immer auch weniger Langzeitschäden und ein längeres Leben. Von einer wirklichen klinischen Verbesserung will Ilko de Koning allerdings noch nicht sprechen. Die komme erst im nächsten Schritt in einer Phase-3-Studie.
Im nächsten Schritt lautet die Frage, wie viele Zellen müssen wir implantieren, um einen klinischen Effekt zu erzielen, sodass Patienten ihren Insulinbedarf deutlich reduzieren können oder vielleicht sogar ganz ohne Insulin auskommen.
Kurz bevor Viacide aus San Diego diese Zwischenergebnisse vorstellte, überraschte die Konkurrenzfirma Vertex aus Boston mit einer Mitteilung über einen spektakulären Einzelfall. Der 64-jährige Brian Shelton erhielt im Rahmen einer Studie insulinproduzierende Zellen direkt in die Leber gespritzt. Angeblich produzierten die Zellen ausreichend Insulin, um den Blutzuckerhaushalt des Mannes allein zu kontrollieren. Auch wenn dies nur eine Momentaufnahme ist, die einen einzigen Fall beschreibt, die Fortschritte machen Hoffnung für Menschen mit Diabetes Typ 1. Aber eine wichtige Frage ist ungeklärt. Bei beiden Zelltherapien muss das Immunsystem der Zellempfänger gebremst werden, wie bei einer Organtransplantation. Ohne diese Immunsuppression würde die körpereigene Abwehr die insulinproduzierenden Zellen bekämpfen und zerstören.
Grundsätzlich gibt es zwei Wege, um das zu umgehen. Entweder es gelingt, die Zellen in einer Weise zu verändern, dass sie vom Immunsystem gar nicht erst erkannt werden. Oder aber die Option der sogenannten Zellverkapselung, wo die Zellen, wie eben auch in diesem Falle, in eine Art Kammer verpackt werden, die allerdings für Komponenten des Immunsystems, und das ist anders als in dieser Studie, nicht zugänglich sind.
Am Universitätsklinikum in Dresden forschen Barbara Ludwig und ihr Team an einer solchen gut verträglichen Therapie gegen Diabetes Typ 1. Der Weg dorthin ist auch nach dem nun erreichten Meilenstein noch weit, aber das Ziel scheint erreichbar.
Mit transplantierten Stammzellen gegen Diabetes Typ 1, ein Beitrag von Michael Lange. Der Erhalt der Biodiversität und intakter Ökosysteme ist überlebenswichtig für Mensch und Natur. Die Politik hinkt dem zunehmenden Handlungsdruck allerdings weit hinterher. Daher muss die neue Bundesregierung die Ursachen für den Verlust der Biodiversität bereits im Koalitionsvertrag adressieren. So steht es im Orientierungspapier Biodiversität, das eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Hinblick auf die Koalitionsverhandlungen geschrieben hat. Einer der Autoren ist Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen, wo und wie Artenschutz auftaucht im Koalitionsvertrag der Ampelparteien, der vergangene Woche vorgelegt wurde. Meine erste Frage war, wird das Thema darin ausreichend berücksichtigt?
Also ich fand es gut, dass es schon eine auffällige Berücksichtigung gab, aber im Prinzip würde ich sagen, ist noch mehr Luft nach oben. Dennoch sind ein paar gute Elemente dabei. Also ich denke schon, es geht in die richtige Richtung.
Gehen wir mal auf ein paar Dinge im Detail ein. Im Koalitionsvertrag steht der Satz, für unsere gemeinsame Mission die Planung von Infrastrukturprojekten, insbesondere den Ausbau der erneuerbaren Energien, drastisch zu beschleunigen, wollen wir das Verhältnis von Klimaschutz und Artenschutz klären. Kündigt sich da ein Konflikt zwischen Klima und Artenschutz an?
Ja, wir haben natürlich immer schon eine gewisse Schwierigkeit, diese beiden Sachen kombiniert zu bekommen. Man kennt ja die Diskussion, die es da gibt um Windkraft und Vögel, die darunter leiden. Es gibt auch Sachen wie die Fläche und die Biomasseerzeugung, wo dann entsprechend die Frage ist, ist Biomasse die richtige Methode, um Flächen zu nutzen? Also es gibt da schon ein Konfliktfeld, was schwierig ist, was aber auf alle Fälle gelöst werden muss und was, glaube ich, in diesem Koalitionsvertrag zumindest gut angegangen wird. Vielleicht nicht in allen Punkten, so wie ich mir es vorstelle, aber im Prinzip ist die richtige Richtung, ja.
Im Vertrag steht auch, wir werden uns für eine stärkere Ausrichtung auf den Populationsschutz einsetzen. Heißt das, es wird zum Beispiel bei Bauvorhaben nicht mehr so sehr auf den einzelnen Feldhamster oder die einzelne Fledermaus geachtet, sondern ja eben auf Populationsebene gedacht? Und was würde das konkret bedeuten?
Also ich meine, diese Populationsschutzthematik ist hier im Kontext von Windkraft, glaube ich, erwähnt worden. Und da ist ja da der Fall, dass wir momentan Individuenschutz haben. Das heißt, jedes sozusagen Tier, was leidet, ist im Prinzip oder was umkommt, ist zu vermeiden. Das heißt, ein individuenbasierter Ansatz. Und da will sich die Koalition einsetzen auf europäischer Ebene, und daher kommt das Ganze auch, für den Populationsschutz. Das machen wir sonst ja bei Umweltverträglichkeitsprüfungen und sowas schon, dass wir nicht nur immer den als einzelnen Tier betrachten, sondern eben die Population uns anschauen. Es ist schon ein bisschen, so muss man sagen, ein kleiner Paradigmenwechsel, gerade im Bereich von Windkraft. Und ich denke, es ist auch eine richtige Richtung, weil es geht ja darum, letztlich in diesem Kontext von Naturschutz die Überlebensfähigkeit bedrohter Arten und Populationen zu garantieren und nicht so sehr um die einzelnen Individuen. Das kommt ja eher aus dem Tierschutzbereich. Also ich finde es grundsätzlich eine gute Richtung.
Schauen wir auf ein paar weitere Anmerkungen, Ankündigungen in dem Koalitionsvertrag. Die Ampelkoalition will sich auf der Biodiversitätskonferenz für einen ambitionierten neuen globalen Rahmen einsetzen und ihr finanzielles Engagement da auch erheblich erhöhen. Zusätzlich soll es eine Meeresoffensive geben mit Meeresbeauftragtem und nationaler Meereskonferenz. Machen solche Schlagworte Hoffnung oder ist das noch zu unkonkret, um das tatsächlich einzuschätzen?
Also ich kenne es ja vom internationalen Business her. Ich mache sehr viel im Bereich dieser Weltbiodiversitätsrats-Community, sage ich mal, globale Assessments, globale Vereinbarungen. Und da brauche ich natürlich erstmal solche Aussagen, das finanzielle Engagement zu steigern, ist ein wichtiger Punkt. Natürlich muss es dann konkreter werden, aber der erste Schritt ist überhaupt die Bereitschaft, das zu tun. Wir haben ganz viele Lücken, wo es darum geht, eben den globalen Süden zu unterstützen natürlich auch. Und es geht ja um globalen Rahmen. Wir überlegen, es war jetzt schwer gewesen für den Süden im Kontext der Klimaverhandlungen in Glasgow 100 Milliarden Euro zusammenzukratzen. Wenn man das überlegt, ist ja nichts im Vergleich zu, sagen wir, 30 Milliarden Schaden im Ahrtal, ne? So dieser Kontrast. Das zu machen ist wichtig, ist noch nicht ganz konkret, aber ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Und die Meeresoffensive ist natürlich schon ganz wesentlich, glaube ich. Da finde ich es schon gut, dass sowas überhaupt mal thematisiert wird, da wir ja bislang als Deutschland nicht so sehr im Meeresbereich tätig sind. Das ist ein bisschen weit weg, ne? So links oben landschaftlich gesehen. Also das finde ich schon gut, dass da einiges angedacht ist und auch passieren soll.
Was sind denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie den gesamten Vertrag überblicken, vielleicht noch die zwei zusätzlichen Ankündigungen, die Ihnen besonders Hoffnung machen, aber vielleicht auch ein, zwei Bereiche, wo Sie sagen würden, da fehlt es ganz klar noch an Substanz oder das ist gar nicht erwähnt worden?
Also Hoffnung macht mir und gut finde ich den Ausbau der Finanzierung, der ist angedacht. Da geht es um Naturschutzfonds, Sachen, die schon laufen. Es geht um den Moorschutz, das ist auch ein Thema, was sehr gut passt. Kritisch finde ich zum Beispiel die Thematik Biomasse. Da gibt es ja ein Zitat, die Bioenergie in Deutschland soll eine neue Zukunft haben. Dazu werden wir eine nachhaltige Biomasse-Strategie erarbeiten. Da muss man sehen, was da genau rauskommt, was darunter zu verstehen ist. Wir haben ja schon das Problem, dass Biomasse dann, wenn sie speziell für Energiegewinnung angebaut wird, sehr, sehr viele Nachteile auch hat. Ohne ins Detail zu gehen, haben wir auch im Kontext von IPCC und Biodiversität auch rausgearbeitet.
Die Corona-Krise, die steht im Moment im Fokus der akuten politischen Maßnahmen. Jetzt zeigen ja Studien, Artenschutz bedeutet langfristige Pandemievorsorge, weil es dann zum Beispiel seltener dazu kommt, dass Viren von einem Tier auf den Menschen überspringen. Wird dieser Zusammenhang, diese Bedeutung von Artenschutz im Koalitionsvertrag ausreichend berücksichtigt?
Also dieser Aspekt, ich konnte ihn nicht finden im ganzen 177 Seiten Dokument. Also ich würde sagen, da ist noch eine große Lücke, was mich überrascht hat eigentlich auch. Es gibt nur einen Satz, wo es dann heißt, wir stärken die globale Gesundheitsarchitektur im Rahmen des One Health Ansatzes. Und dieser One Health Ansatz ist sowas natürlich mit drin, die gemeinsame Umwelt, Tier, Mensch, Gesundheitsthematiken, die kommen damit rein. Aber das ist natürlich sehr dürftig, sage ich mal. Und dieser Zusammenhang ist also von daher hier sehr unterrepräsentiert und ist gerade auf der globalen Skala sehr wichtig. Also da ist ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist eine richtige Lücke. Und die überrascht mich eigentlich aufgrund der aktuellen Diskussion, die wir haben.
Sie haben mitgeschrieben an dem eingangs erwähnten Orientierungspapier Biodiversität für die gerade abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen. Ist das von den entscheidenden politischen Akteurinnen und Akteuren da zur Kenntnis genommen worden? Gab es da einen direkten Kommunikationskanal?
Also es war ja über SDSN, also das Netzwerk für diese Nachhaltigkeitsziele, letztlich ja koordiniert worden und wurde auch darüber, über Gesine Schwan, das ist, glaube ich, im Wesentlichen gewesen, der da sehr aktiv ist, auch zu den entsprechenden Koalitionsverhandlungen dann sozusagen übermittelt. Und es gab auch eine Reaktion zumindest von einer Fraktion, die sich dafür bedankt hat. Also von allen, also es kam auf alle Fälle an.
Und welche Fraktion war das denn?
Die Grünen-Fraktion hat sich gemeldet. Hat sich kurz bedankt, das war auch schon alles, aber haben sie immerhin wahrgenommen, dass da was war. Also von daher ist es schon mal angekommen. Inhaltlich kann man jetzt im Nachhinein interpretieren, was davon wohl welche Auswirkungen hatte, aber einige Punkte scheinen mir ganz gut drin zu sein. Ob die auf das Papier zurückgehen oder nicht, das wissen wir natürlich nicht.
Was plant die Ampelkoalition zum Schutz der Artenvielfalt? Einschätzungen vom Biodiversitätsforscher Josef Settele. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Lukas Kohlenbach.
Die Europäische Arzneimittelagentur EMA prüft einen weiteren Corona-Impfstoff. Bei dem Präparat des französischen Herstellers Valneva handelt es sich um einen sogenannten Totimpfstoff. Damit nutzt die Firma eine ähnliche Technologie wie bereits länger etablierte Impfstoffe gegen die Grippe oder Hepatitis. Bislang ist in der EU noch kein Totimpfstoff gegen Corona zugelassen worden. 6 verschiedene Impfstoffe können als Boosterimpfung eine Immunantwort hervorrufen. Das schreiben britische Forschende im Fachmagazin The Lancet. Sie haben rund 3000 Freiwillige untersucht, die entweder ein unwirksames Placebo oder einen wirklichen Impfstoff als Booster erhielten. Dabei testeten sie alle Impfstoffe, die auch in der EU derzeit zugelassen sind. Außerdem wurden noch die Impfstoffe der Firmen CureVac und Valneva geprüft, die bislang noch keine Zulassung durch die EMA erhalten haben. Schwere Nebenwirkungen traten nicht auf. Der Impfstoff von Valneva zeigte nur eine Wirkung, wenn die ersten beiden Impfungen mit AstraZeneca durchgeführt wurden. Alle anderen Präparate zeigten auch nach BioNTech-Impfungen eine gesteigerte Immunantwort. In der Studie wurde die Anzahl der Antikörper und die sogenannte T-Zell-Antwort als Maß für die Reaktion des Immunsystems 28 Tage nach einer Boosterimpfung gemessen. Die Studienautoren betonen, dass der genaue Zusammenhang zwischen der Immunantwort und dem Schutz vor Ansteckung oder schweren Verläufen von Covid-19 unklar ist. Ob die Daten auf die aktuelle Situation mit Boosterimpfungen in Deutschland übertragbar sind, ist unsicher. Denn in dem Studiensetting wurden die Auffrischungsimpfungen bereits 3 Monate nach den ersten beiden Impfungen gegeben. Die meisten Boosterimpfungen werden hierzulande jedoch erst nach 6 Monaten verabreicht. Die Produktion von Plastik setzt erhebliche Mengen Treibhausgase frei. Das zeigt eine Studie von Forschenden der ETH Zürich im Fachjournal Nature Sustainability. Die gesamte Plastikindustrie sei demnach im Jahr 2015 für über 4% aller Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich gewesen. Den größten Teil setzt die Produktion frei. Weniger klimaschädlich sind Entsorgung und Recyclingprozesse. In der EU sanken zwar die Emissionen der Plastikbranche in den letzten Jahren, so die Studienautoren. Doch vor allem, weil die Plastikproduktion in Länder wie China, Indonesien oder Südafrika ausgelagert wurde. Die benötigte Energie wird hier meist aus Kohlekraft gewonnen. Wissenschaftler entdecken ein Molekül für ein neues Verhütungsmittel. Das europäische Forschungsteam nutzte dafür eine Methode, die die frühen Tage der Embryonalentwicklung nachstellt. Dabei wird aus erwachsenen menschlichen Stammzellen ein sogenannter Blastoid gebildet. Er gleicht einem Embryo im Frühstadium. Mit Hilfe dieses Modells konnten sie ein Molekül identifizieren, das die Einnistung des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut hemmt. Die Forschenden sehen Potenzial, auf Basis dieses Moleküls einen Wirkstoff für ein nicht-hormonelles Verhütungsmittel zu entwickeln. Das Medikament müsste nicht täglich, sondern lediglich bei Bedarf eingenommen werden. Ihre Studie veröffentlichten die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Die Omikron-Variante könnte für Kleinkinder ansteckender sein. Wissenschaftler aus Südafrika berichten über eine Zunahme von Krankenhauseinlieferungen von jungen Kindern. Bisher ist es aber noch zu früh, um aus den vorhandenen Daten wissenschaftlich fundierte Schlüsse zu ziehen. Ein Mitarbeiter des südafrikanischen Gesundheitsministeriums bestätigte den Anstieg der Krankenhauseinlieferungen bei unter 5-Jährigen. Bei all diesen Patienten seien die Eltern nicht geimpft gewesen. Gestern hatte das Nationale Institut für übertragbare Krankheiten in Südafrika bekannt gegeben, dass inzwischen 80% aller DNA-sequenzierten Corona-Testergebnisse eine Omikron-Infektion haben.
Sternzeit, 3. Dezember, Sonnenfinsternis über der Antarktis. Morgen früh ist Neumond. Der Mond schiebt sich dabei genau zwischen Sonne und Erde. Es kommt zu einer totalen Sonnenfinsternis. Allerdings ist davon in Europa leider nichts zu sehen. Das kosmische Schattenspiel ist nur in der Antarktis und dem umgebenden Ozean zu beobachten. Um Punkt 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit trifft der Kernschatten des Mondes erstmals die Erde, im Südatlantik, rund 600 Kilometer östlich der Falklandinseln. Das Maximum der Finsternis wird um 8.33 Uhr erreicht, im Meer direkt vor dem Filchner Ronne-Schelfeis. Um kurz nach 9 endet die Totalität im Südpazifik zwischen Neuseeland und Feuerland. Innerhalb eines rund 400 Kilometer breiten Streifens wird die Sonne für maximal knapp 2 Minuten verfinstert. Dann ist rund um die Scheibe des Neumonds die wunderbar strukturierte Korona zu sehen, die Atmosphäre der Sonne. Zudem leuchten am Himmel die hellsten Sterne und Planeten auf. So überwältigend das Schauspiel einer totalen Sonnenfinsternis auch ist, dieses Mal werden es nur ganz wenige Menschen zu Gesicht bekommen. Denn die Totalitätszone läuft nicht über bewohnte Orte oder Stationen. Allein die verlassene US-Forschungsstation BIRD im Eis der Antarktis wird vom Kernschatten getroffen. Das Team der Station Neumeier 3 des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung erlebt eine partielle Sonnenfinsternis. Fast 90% der Sonnenscheibe werden bedeckt. Über der deutschen Forschungsstation leuchtet morgen eine schöne, schmale Sonnensichel.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.